HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Es war der Aufreger der Woche. Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan treffen den türkischen Präsidenten Erdogan zum Fototermin mit Trikotübergabe und Lächeln für die Kameras. Was macht ausgerechnet Erdogan, der ja schon wieder im Wahlkampf ist, für Menschen mit türkischen Wurzeln gerade in Deutschland so attraktiv? Das hat sich auch der Journalist Can Meray gefragt, als er feststellte, dass sein ansonsten liberal denkender Vater plötzlich Erdogan unterstützte. Herausgekommen ist ein Buch, in dem Can Meray die gescheiterte Integration seines türkischen Vaters in Deutschland erzählt. Der ewige Gast, so heißt es. Can Meray ist Türkei-Korrespondent und Büroleiter der deutschen Presseagentur dpa in Istanbul. Da sitzt er in unserem Studio für HR Info das Interview. Can Meray, sind Sie eigentlich Fußballfan?
Nein, da ist mir komischerweise, das sollte man ja denken, mit einer deutschen Mutter und einem türkischen Vater, dass mir das im Blut liegen müsste, weil beide Nationen natürlich sehr fußballbegeistert sind. Aber da ist irgendwas in meiner DNA verloren gegangen. Nein, ich bin tatsächlich kein Fußballfan. Das darf man aber hier in der Türkei fast gar nicht laut sagen.
Es gibt ja in Deutschland einen Aufreger in dieser Woche, der sehr viel mit Fußball zu tun hat, mit der deutschen Nationalmannschaft, weil nämlich die beiden Nationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan sich am vergangenen Wochenende in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen haben, der ja auch schon wieder im Wahlkampf ist. Sie haben signierte Trikots überreicht, haben gemeinsam in die Kameras gelächelt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben, als Sie die Bilder gesehen haben?
Also ich habe als erstes gedacht, das ist ja ein PR-Desaster und wissen die beiden eigentlich, was sie da gemacht haben. Ich kann das natürlich persönlich nicht wirklich gutheißen. Ich bin Journalist, ich arbeite in einem Land, in dem 150 meiner türkischen Kollegen hinter Gittern sind, eingesperrt sind, in dem die Türkei auf der Rangliste der Pressefreiheit immer weiter nach unten absinkt, inzwischen, ich glaube, auf Rang 157. Aber ich muss sagen, dass die Kritik in Deutschland daran schon auch etwas Wohlfeiles hat. Gerade die Kritik, dass die beiden Fußballer Erdogan im Wahlkampf unterstützen. Da wird, glaube ich, vergessen, dass Bundeskanzlerin Merkel, die das ja selber auch kritisiert hat, diesen Auftritt, Bundeskanzlerin Merkel im Herbst 2015, kurz vor einer wichtigen Wahl in der Türkei, ebenfalls Erdogan besucht hat, trotz aller Kritik, dass das Wahlkampfhilfe ist für ihn und sich mit ihm hat ablichten lassen auf zwei Thronen, auf denen die beiden gesessen haben, goldenen Thronen, hier im Yildiz-Palast in Istanbul. Und insofern sind da Gündoğan und Özil nicht ganz alleine, würde ich sagen.
Aber für Merkel gehört es natürlich zum Job, mit anderen Staats- und Regierungschefs zusammenzukommen und möglicherweise auch deren Inszenierung ein bisschen mitzumachen. Diese beiden Fußballer, die ja nun beide deutsche Nationalspieler sind, hat die irgendjemand gezwungen? Kann man da nicht Nein sagen, wenn Erdogan zu so einem Termin einlädt?
Doch, da kann man sicherlich Nein sagen. Einer ihrer Kollegen hat ja Nein gesagt, wie die Welt berichtet hat.
Emre Can war das.
Emre Can hat abgesagt, berichtete die Welt. Und insofern kann man das schon tun. Ich will das auch gar nicht rechtfertigen. Also ich finde den Schritt persönlich aus meiner Sicht falsch. Aber ich finde die Kritik daran eben etwas selbstgefällig. Sie sagen, Merkel ist Politikerin, da ist schon was dran, aber niemand hatte sie gezwungen, 10 Tage war es, glaube ich, damals vor einer Wahl zu kommen. Das war damals wegen des Flüchtlingsdeals und weil der Bundesregierung da das Wasser bis zum Hals stand und sie die Hilfe Erdogans brauchte. Und das wäre vor der Wahl aus meiner Sicht nicht notwendig gewesen. Das gab ja auch die entsprechende Kritik der Opposition, dass das ein falscher Schritt ist. Insofern die Kritik, die vom DFB kam, dass Erdogan nicht die Werte des Fußballs und des DFB vertritt, das stimmt sicherlich. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob Russland und Katar, wo der DFB an den Weltmeisterschaften teilnehmen wird, die Werte des Fußballs und des DFB vertritt.
Aber dass Jogi Löw die beiden jetzt trotz dieser Affäre mit zur WM nimmt, da haben Sie nichts dagegen? Oder ist es Ihnen egal, weil Sie eigentlich sowieso kein Fußballfan sind?
Also aus fußballerischer Sicht kann ich dazu tatsächlich wenig sagen. Aber ich finde, nein, es ist nicht richtig, sie auszuschließen, wie das ja unter anderem die AfD gefordert hat. Man kann aus meiner Sicht schon auch als Deutsch-Türke ein Freund beider Länder sein. Sicherlich ist das dann keine schlaue Idee, sich mit Erdogan für ein PR-Foto ablichten zu lassen, aber sie aus der Nationalmannschaft auszuschließen, ihnen quasi das Deutschsein abzusprechen, deswegen, das finde ich nun wirklich übertrieben.
Das ist ja nun ein Punkt, der bei den Nationalspielern türkischer Herkunft schon öfter mal von manchen kritisch angemerkt worden ist. Da gab es auch immer die Frage, warum singt der Özil die Nationalhymne nicht mit und sowas. Diese Rolle, die ihnen ja eigentlich zugeschrieben wird als Vorbilder für Integration, als Menschen mit türkischen Wurzeln in der deutschen Nationalmannschaft, haben die das beschädigt jetzt mit diesem Auftritt?
Also ich befürchte aus Sicht vieler Deutscher sicherlich schon. Aber ich meine, wenn Sie sich die Realität in Deutschland angucken, natürlich gibt es dort einen gehörigen Teil der Deutsch-Türken auch, der Erdogan unterstützt. Das kann man nur nicht mögen, aber das lässt sich schlecht wegdiskutieren und ist in einer Demokratie auch nicht zu verbieten. Insofern mag das aus Sicht vieler Deutscher integrationsschädigend gewesen sein. Was mich, glaube ich, immer stört an dieser Kritik, ist, alles, was mit der Türkei zu tun hat, wird so unglaublich emotional in Deutschland behandelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Kritik auch so groß gewesen wäre, wenn jetzt, das ist ein hypothetischer Fall, aber ein ägyptischstämmiger deutscher Nationalspieler Al-Sisi besucht hätte. Ich kenne, um bei diesen Beispielen zu bleiben, auch viele Leute, die nicht mehr in die Türkei fahren, weil sie Erdogan nicht unterstützen wollen mit ihrem Geld. Das kann ich verstehen rational, aber das sind dieselben Leute, die trotzdem kein Problem haben, nach Ägypten zum Tauchen zu fahren zum Beispiel, wo mit Al-Sisi jemand an der Macht ist, der sicherlich überhaupt nicht weniger autoritär herrscht als Erdogan, ganz im Gegenteil.
Das Interview in HR Info mit Can Meray, Korrespondent der deutschen Presseagentur in Istanbul. Herr Meray, Sie sind, wir haben es schon gehört, Sohn eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter und Sie haben jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben, wie ihr türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden. So heißt es im Untertitel. Das ist eine Spurensuche, eine Auseinandersetzung mit den Erfahrungen ihres Vaters in Deutschland und mit den Deutschen. Titel des Buchs: Der ewige Gast. Für den Impuls, dieses Buch zu schreiben, da spielt auch wieder Erdogan eine Rolle, denn sie haben vor ein paar Jahren plötzlich angefangen, sich mit ihrem Vater über Politik zu streiten, und zwar vor allem über Erdogan. Was ist da passiert?
Genau, das war 2013. Ich bin hierhin versetzt worden. Ich war davor in Südasien, in Neu-Delhi, als Korrespondent für dpa und bin hierhin versetzt worden. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, als die Gezi-Proteste hier so hochkochten. Und meine Eltern leben halb hier, halb in Bayern. Mein Vater war auch hier und wir haben dann angefangen, darüber zu diskutieren. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie jemand wie mein Vater, der in Deutschland studiert hat, der Akademiker ist, der in Deutschland SPD oder Grüne wählt, hier zu so einem vehementen Verteidiger von Erdogan werden konnte. Und da haben wir uns ziemlich gestritten damals, weil ich das eben rational gar nicht nachvollziehen konnte. Und das hat sich über die Jahre immer so weiter gezogen, dass er auf Kritik besonders aus Deutschland so unglaublich sensibel reagierte. Das hatte mich dann gewundert und daraus sind Diskussionen, Streitereien entstanden und ich dachte irgendwann, ich musste ihm auf den Grund gehen und daraus ist dann letztlich aus langen Gesprächen dann auch dieses Buch entstanden.
Sie zeichnen den Weg Ihres Vaters Tosun Meray nach, der ja Ende der 50er nach Deutschland kam zum Deutschlernen, dann Anfang der 60er Jahre als Student und eigentlich ist das von außen betrachtet eine ganz erfolgreiche Geschichte, die er da hat. Er hat ein sehr weltoffenes Studentenwohnheim gehabt. Er hat eine deutsche Frau geheiratet, zwei Kinder. Deutsch war die Familiensprache. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Er hat gute Jobs bei verschiedenen deutschen und internationalen Unternehmen gehabt und sogar eine Vorliebe für Weißbier und Schweinebraten entwickelt. Eigentlich doch die Geschichte einer gelungenen Integration, oder?
Naja, er hat zumindest all das erfüllt, was auch heute noch gemeinhin gefordert wird von Ausländern, die nach Deutschland kommen, um sich zu integrieren, wie Sie sagten. Also er hat wirklich versucht, Deutscher zu werden, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Aber an seinem Lebensabend steht er jetzt leider vor der bitteren Erkenntnis, dass ihm das nicht gelungen ist und dass er, wie er sagt, sich immer als Bürger zweiter Klasse gefühlt hat in Deutschland, als jemand, der nicht als gleichwertig akzeptiert worden ist. Das arbeitet natürlich an ihm. Das ist natürlich bitter, wenn so ein Lebensprojekt gescheitert ist. Und das erklärt aber auch, worüber wir eben gesprochen hatten, diese ja manchmal vorherrschende Wut. Also er schwankt zwischen einer Wut und einer Liebe für Deutschland. Er nennt das eine enttäuschte Liebe. Und das erklärt aber auch, warum er zu einem Unterstützer Erdogans geworden ist, der inzwischen mit Erdogan gebrochen hat, über lange Jahre ihn wirklich vehement verteidigt hat. Da sagt er mir irgendwann in diesem Kontext, Erdogan hat mir meinen Stolz zurückgegeben. Und das gilt, glaube ich, für ganz viele Deutsch-Türken.
Mhm. Gibt es denn da irgendein Ereignis, irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, da ist etwas wirklich schiefgegangen, das hat ihn gekränkt, das hat ihn verletzt, oder ist das so eher die Erfahrung eines langen Lebens in Deutschland über viele Jahrzehnte?
Also es gibt nicht diese eine Sollbruchstelle, wo er dann gesagt hat, irgendwie das war es. Aber das waren einfach ganz viele kleine Erlebnisse, auch nicht irgendwelche tätlichen Angriffe oder so, auch nicht, dass er auf der Straße öffentlich beschimpft wurde. Aber da kam, glaube ich, vieles zusammen. Er hat schon diese Erlebnisse, wie sie viele Deutsch-Türken, glaube ich, kennen oder viele Türken, die nach Deutschland gekommen sind. Er berichtet, dass in seiner Firma Kollegen nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten, bei einem Fall, weil er eben aus der Türkei stammt. Als wir für eine deutsche Firma im Iran waren, daran erinnert sich meine Eltern mit einigen Grausen. Irgendwie haben sie versucht, meinen Bruder auf den deutschen Kindergarten zu geben und das wurde ihm verwehrt, weil er nicht reinrassig ist. Und diese Sachen haben natürlich über die Jahre sich aufgestaut. Dazu kommt, glaube ich, auch, dass mein Vater anders als die klassischen Gastarbeiter, er kam eben schon vor den Gastarbeitern, der hat immer deutsche Medien gelesen und sich über deutsche Medien informiert. Und da, das ist mir bei der Recherche für dieses Buch auch aufgefallen, wie berichtet wurde in den 70ern, 80er Jahren über die Türken, das war schon sehr, sehr abfällig. Und das hat er immer gelesen, anders als die meisten Gastarbeiter, die sich über türkische Medien informiert haben. Da gab es zum Beispiel im Spiegel im Juli 73, war der Titel, hieß "Die Türken kommen, rette sich wer kann". Die Zeit hatte 3 Jahre später einen Titel "Tore zu, die Türken kommen". Und das kränkt natürlich über die Jahre hinweg, wenn man immer das Gefühl hat, man gehört zu einer Gruppe, die eigentlich nicht als gleichwertig anerkannt ist. Und er ist mit diesem Gefühl auch nicht alleine. Es gab die Uni Münster hat 2016 eine große repräsentative Umfrage gemacht unter türkischstämmigen Bürgern. Und da sagen mehr als die Hälfte, sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse in Deutschland.
Das ist der Punkt, an dem ich jetzt mal unsere HR Info Interviewbox raushole. Die hören Sie jetzt nur klappern, weil Sie ja in Istanbul sitzen und die Box nicht sehen können. Es kommt aber immer eine Überraschung raus für unseren Gesprächspartner. Und das ist in diesem Fall ein O-Ton, den wir jetzt mal hören.
Diese Arbeitskräfte sind im Allgemeinen willig und fleißig. Natürlich haben sie nicht diesen Mumm in sich wie die deutschen Arbeiter. Sie müssen immer angehalten werden und müssen auch wegen ihres Lohnes immer in geordneten Bahnen gewiesen werden, denn sie streben alle an, den höchsten Lohn, und zwar den Lohn des deutschen Spitzenarbeiters zu erhalten. Aber dies ist unmöglich, denn wir müssen ja die Löhne zahlen nach den Leistungen.
Trotz dieser Einschränkungen, Herr Frank, kann man doch aber sagen, dass Ihr Werk wohl auch weiterhin diesen Weg beschreiten wird, um den Mangel an Arbeitskräften zu beheben.
Oh ja, wir müssen dies ja tun, denn auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist ja keine Arbeitskraft mehr zu erhalten.
Das war ein Originalton aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks, ein Interview mit einem Frankfurter Betriebsleiter Anfang der 60er Jahre über die sogenannten Gastarbeiter damals in seinem Unternehmen. Jean Meret, wenn Sie das heute so hören, wie wirkt das auf Sie?
Ja, das ist eine Attitüde, die mir bei der Recherche für dieses Buch sehr oft begegnet ist. Das ist halt genau das. Die Türken sind als Gastarbeiter geholt worden. Dagegen ist jetzt erstmal niemanden Vorwurf zu machen. Die Türken wollten ja auch nur vorübergehend kommen ursprünglich. Aber dann ist der Punkt verpasst worden, zu erkennen, dass ganz viele von ihnen einfach da bleiben. Und damit ist auch die Integration verpasst worden. Es gab ja überhaupt nie Integrationsbemühungen. Die waren da, die waren Mitbürger mit Verfallsdatum quasi. So hat man dann halt gedacht, entweder gehen die wieder, aber sie tun es nicht. Und als sie geblieben sind, hat man aber auch nichts gemacht. Und das hat zu der Situation geführt, in der wir heute sind, leider. Der O-Ton, den Sie eben hatten, ich kannte den nicht vorher, da spricht ja schon eine gewisse Geringschätzung auch durchaus heraus.
Erstaunlich in Ihrem Buch fand ich in der Tat, Sie haben das eben schon erwähnt, dass es in deutschen Medien, die wir heute auch eher so als linksliberal einordnen würden, also die Zeit oder der Spiegel, bis in die 70er, 80er Jahre hinein, aber genau auch diese herablassende bis abwehrende Haltung gab. Ihr Vater war ja nun keiner der Gastarbeiter. Er ist zum Studium gekommen, er kam auch nicht aus ärmlichen Gebieten in Anatolien, sondern aus einer Familie, die eine Fabrik hatte in Istanbul. War es für ihn vielleicht auch eine Kränkung, dass er in den Augen vieler Deutscher einfach als der Türke wahrgenommen wurde und damit sozusagen mit diesen Gastarbeitern in Anführungszeichen in einen Topf geworfen wurde?
Ja, das war es bestimmt. Also mein Vater kommt aus einer Schicht, die man hier in der Türkei die Weißtürken nennt. Das ist die säkulare, gebildete Elite, die Atatürk verehrt. Und auf der anderen Seite spricht man von den Schwarztürken, die aus Zentralanatolien sind, zu denen auch Erdogan sich zählt. Das religiösere, einfachere Volk. Und diesen Weißtürken ist eine gewisse Arroganz mit Sicherheit gegeben. Die haben über Jahrzehnte hinweg die Geschicke des Staates hier bestimmt. Und das war auch ganz interessant bei diesen Gesprächen, die wir geführt haben. Eines meiner prägendsten Erlebnisse oder das bis heute prägendste Buch, glaube ich, in meinem Leben war von Günter Wallraff "Ganz unten". Mhm. Bei mir das, als ich 14 war, glaube ich, als ich das gelesen habe, oder 15, da gingen mir die Augen auf und da dachte ich, um Gottes Willen, die meinen ja uns, ja, mit dieser
Diskriminierung. Da hat Wallraff, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, sich als Türke Ali ausgegeben und hat sich quasi in diese ganz typischen Jobs, die türkische Arbeiter damals in Deutschland gemacht haben, begeben.
Genau, und hat dabei ganz furchtbare Erfahrungen gemacht, wie er da erniedrigt wurde, also wirklich furchtbarst erniedrigt wurde, als Mensch gar nicht ernst genommen wurde. Und das habe ich damals gelesen und ich habe damals, also meine Reaktion als Jugendlicher war tatsächlich, dass ich mich dafür geschämt habe, dass ich ich einen türkischen Vater habe. Heute schäme ich mich dafür, dass ich mich damals dafür geschämt habe. Und ich habe mich damals aber nicht mal getraut, mit meinen Eltern über dieses Buch zu sprechen. Ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Ich weiß das noch, als ich die letzte Seite zugemacht habe. Und erst jetzt für dieses Buch habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, wie das eigentlich für ihn war, dieses ganz unten zu lesen. Und da sagte er, ihn hat das erstmal gar nicht so berührt, weil er sagte, das betrifft mich ja gar nicht. Und das war auch so, weil er eben sich nicht als Gastarbeiter gesehen hat und nicht aus dieser Schicht kommt gesehen hat. Und das war auch, als es nach der Wiedervereinigung Mölln und Solingen die Angriffe auf die Türken gab, auch da ist meinem Vater erst langsam bewusst geworden, irgendwie, die meinen jetzt nicht nur die Gastarbeiter, das ist ja eher eine Illusion, dass jetzt irgendein Neonazi unterscheiden würde, ist der Türke jetzt gebildet, den ich hier angreife oder nicht, oder ist der, aus welcher Schicht kommt der. Und da erst ist ihm das bewusst geworden, dass er einfach zu dieser Gruppe zählt, ja, und dass da keine Unterscheidung gemacht wird. Das hat ihn sicherlich geschmerzt, das ist natürlich eine gewisse Arroganz, auch diese Haltung. Aber natürlich, ja, klar, also er war auf einmal eben Teil dieser Gastarbeiter und konnte sich da auch nicht von frei machen.
Ihr Vater und Ihre Mutter sind ja dann in die Türkei gegangen, haben dort eine ganze Weile ein Hotel betrieben, leben heute, wie Sie sagen, in Istanbul und in Bayern. Wie geht es Ihrem Vater heute, wenn er in der Türkei ist?
Also er liebt Istanbul, das ist seine Heimatstadt. Er sagt auch, wenn man ihn fragt heute, er sei Türke. Das ist schade, wie ich finde, ehrlich gesagt, weil er eben so sich angestrengt hat, Deutscher zu werden und ich mich als Deutscher sehe, unsere ganze Familie sich ansonsten als Deutsch begreift. Und das führt eben bei diesen Diskussionen auch dazu, dass da tatsächlich ein Graben zwischen uns ist. Er sagt dann ihr Deutschen, wenn er mit mir spricht, und wir Türken, wenn er sich meint. Er hat aber auch, als er in die Türkei zurückkam, gemerkt, dass er eben doch jahrzehntelang weg war. Er ist in vielen Punkten doch schon sehr deutsch geworden. Also so Sachen wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, seine Erwartung, dass wenn er irgendeine Arbeit bezahlt, dass die dann auch gemacht wird und so. Das ist, also auch Türken, die mit ihm umgehen, merken schon, dass er eben eigentlich sehr lange weg war. Also er ist irgendwie ein Wanderer zwischen den Welten geworden. Fühlt sich aber ganz klar wohler in der Türkei.
Das Interview mit Can Meray in HR Info. Er ist Korrespondent der deutschen Presseagentur in Istanbul und Autor des Buchs Der ewige Gast, wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden. Herr Meray, was haben Sie über sich selbst erfahren bei der Arbeit an diesem Buch?
Ja, eine ganze Menge, vielleicht auch mehr, als mir lieb war. Also ich hatte dieses Buch ursprünglich angelegt, dass ich nur über meinen Vater schreibe und nicht gar nicht über mich, und habe dann irgendwann gemerkt, das geht nicht, weil unsere Geschichte natürlich irgendwie, unsere Geschichten sind verwoben und meine Erfahrungen haben auch ihn geprägt. Also so Sachen, er weiß noch, als ich das erste Mal als Kanake beschimpft wurde und nach Hause kam und dann keinen türkischen Namen mehr haben wollte und solche Sachen. Insofern habe ich dann meine Geschichte da auch aufgeschrieben. Das ist mir nicht leicht gefallen. Sie hatten es ja eben gesagt, ich arbeite für die Nachrichtenagentur. Wir stehen normalerweise nicht im Vordergrund. Und so in dieser Ich-Form zu schreiben, ist eine relativ, also aus meiner Sicht, eine relativ unangenehme Geschichte. Ich habe es dann gemacht und ich habe dann gemerkt, aber doch auch, dass mich dieses Türke sein oder Halbtürke sein, wenn man so will, viel mehr geprägt hat, als ich mir das eigentlich eingestanden habe davor. Da sind viele Sachen auch hochgekommen, die ich verdrängt hatte. Also auch so kleine Erlebnisse, dass mir eine Wohnung mal verwehrt wurde, weil es hieß, wir vermieten nicht an Ausländer und so. Das tut man so ab. Es staut sich aber auf, dann doch über die Zeit. Und ich habe damals gedacht, als ich aus Indien kam, hierhin, also als ich versetzt wurde, auf meinen eigenen Wunsch, also wir wollten nach Istanbul, dass das für mich hier ein Korrespondentenposten wird, wie der das in Indien auch war. Da habe ich mich vor allem um Afghanistan gekümmert. Natürlich geht einem Afghanistan dann nahe und das Schicksal der Menschen und da ist Krieg und so, aber irgendwie ist es halt auch nicht mein Land gewesen. Und hier ist es doch, es ist schwierig zu beschreiben, ich habe gemerkt, es ist mehr als nur ein x-beliebiger Einsatzort, den man irgendwann wieder wechselt. Es ist schon auch... Ein Teil von mir kommt aus diesem Land und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren und das macht es auch nicht immer leichter hier, muss ich sagen, weil ich aus Sicht vieler Türken oder auch von Regierungsvertretern von denen wahrgenommen werde als Türke und ich begreife mich absolut als Deutscher. Ja, aber ich habe viel über mich gelernt und wir werden jetzt versetzt nach Washington und es wird mir sehr schwer fallen, dieses Land zu verlassen, trotz der Lage hier. Es ist ein Teil von mir doch, ja.
Bevor das passiert, haben Sie aber als dpa-Korrespondent in Istanbul noch eine weitere Wahl mit Erdogan journalistisch vor sich. Am 24. Juni gibt es vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei. Haben Sie dafür eine Prognose? Womit rechnen Sie?
Also das ist in der Türkei, das habe ich mir ehrlich gesagt abgewöhnt, Prognosen in der Türkei. Dass ich hätte vor dem 15. Juli 2016 auch niemals gedacht, dass es hier einen Militärputsch geben würde. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, dass Erdogan sich verschätzt hat, damit diese Wahlen vorzuziehen. Damit wollte er die Opposition überrumpeln. Die Opposition, die sich erstaunlicherweise dieses Mal nicht hat überrumpeln lassen, sonst ist sie darin sehr gut, sich überrumpeln zu lassen, die einen Kandidaten aufgestellt hat, also die CHP, die wichtigste Oppositionspartei, Muharrem İnce, der, wie ich finde, sehr vernünftige Sachen sagt, der auch sagt, dass er keinen Krawall auf der Bühne mehr machen möchte, was ja eine Sache ist, die man Erdogan vorwerfen kann. Ich glaube, die Umfragen, die sind nicht sehr zuverlässig in der Türkei hier, aber es kann nach jetzigem Stand schon sein, dass Erdogan jedenfalls die erste Wahlrunde nicht sofort gewinnt und dann in die Stichwahl muss, was ja schon mal seine vermutlich größte politische Niederlage wäre, seit er hier seit Anfang 2003 das Ministerpräsidenten und später das Präsidentenamt übernommen hat. Er hat bislang alle Wahlen direkt gewonnen. Es gab eine Parlamentswahl 2015, aber da war er als Präsident nur mittelbar beteiligt, wo die AKP die absolute Mehrheit verfehlte. Die Wahl wurde dann wiederholt bekanntlich und dann hat sie sie wieder bekommen. Aber es sieht nicht ganz so nach einem Durchmarsch aus, wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat und wie wir auch, glaube ich, alle hier, wir Korrespondenten, vor 2 Monaten vielleicht noch gedacht hätten.
Um nochmal auf unseren Anfang zurückzukommen, diesen ja auch sicher mit Wahlkampf verbundenen Fototermin mit Mesut Özil und İlkay Gündoğan, den Erdogan da inszeniert hat, setzt er, wenn er sowas macht, auch wieder auf deutsch-türkische Wähler, also auf Türken, die in Deutschland leben, die sich ja auch an den Wahlen beteiligen und die zumindest bei denen, die sich beteiligt haben, in der Vergangenheit ja auch in großer Zahl für Erdogan oder seine Pläne gestimmt haben?
Ja, sicher. Also das ist eine große Zahl. Die Auslandstürken stellen ungefähr 5% der Wähler insgesamt. Also es sind ungefähr 3 Millionen wahlberechtigte Auslandstürken. Und davon lebt knapp die Hälfte in Deutschland. Das sind schon wirklich viele Stimmen. Und Erdogan war es auch, der 2014 bei der Präsidentenwahl, als er das erste Mal zum Präsidenten direkt gewählt wurde, es durchgesetzt hatte, dass die Türken im Ausland überhaupt wählen dürfen. Da sind ihm natürlich viele dankbar für, weil davor hatten sich weder die verschiedenen Bundesregierungen noch die türkischen Regierungen um diese Auslandstürken gekümmert. Die durften weder in Deutschland abstimmen, noch in Deutschland für die Türkei wählen. Sie mussten dann in die Türkei reisen. Das hat kaum jemand gemacht. Jetzt können sie wählen. Jetzt wird ihre Stimme gehört. Und Sie sagen schon, also bei dem Referendum 2017, vor einem guten Jahr, hat sein Lager fast 2/3 der Stimmen in Deutschland bekommen. Das ist für ihn sicherlich wichtig, dass er diese Stimmen auch wieder hat. Aber es gibt ja von der Bundesregierung ein Wahlkampfverbot und daran sagt zumindest die türkische Regierung, will man sich auch halten. Mhm. Insofern ist zumindest im Moment nichts davon bekannt, dass Erdogan in Deutschland auftreten würde. Das waren ja die Ereignisse, die in den vergangenen Jahren immer für den größten Konflikt gesorgt haben.
In der Zeit, in der Sie jetzt als Korrespondent in der Türkei waren, da hat sich ja das deutsch-türkische Verhältnis eigentlich immer und immer weiter verschlechtert. Auch die Verhaftung Ihres Kollegen Deniz Yücel, des Korrespondenten der Welt, spielt dabei sicher eine große Rolle. Haben Sie den Eindruck, dass diese Eiszeit, die es auf politischer Ebene gibt, dass die auf menschlicher Ebene irgendwo wieder aufgebrochen werden könnte?
Also wenn Sie in der Türkei leben, ist diese Eiszeit hier unter den Menschen eigentlich nicht wirklich spürbar gewesen. Natürlich gab es ab und zu Bemerkungen von Taxifahrern und sowas, aber es ist zum Beispiel nie so, also ich selber sehe nun türkisch aus, aber meine Tochter ist sehr blond, meine Frau sieht auch sehr deutsch aus. Wir reden Deutsch in der U-Bahn zum Beispiel. Wir sind nicht ein einziges Mal über diese Zeit angefeindet worden, weil wir deutsch sind. Das hat hier überhaupt nicht stattgefunden. Und viele Türken haben gesagt, das muss man doch trennen. Das eine ist Politik, das andere ist das Zwischenmenschliche. Und das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Insofern glaube ich, dass es von der türkischen Seite diese Eiszeit nie wirklich gab unter den Menschen. Von der deutschen Seite aus kommt mir das oftmals anders vor, ehrlich gesagt. Da habe ich oft das Gefühl, dass viele Deutsche Erdogan und die Türkei gleichsetzen. Und das ist es natürlich nicht. Bei dem Verfassungsreferendum hat Erdogan knapp 52% der Stimmen bekommen. Also die Hälfte des Landes ungefähr hat gegen sein Lager gestimmt. Und deswegen bricht da auch, habe ich manchmal das Gefühl, eine Abneigung gegen Türken hervor, wenn es um Erdogan geht, die sich eigentlich eben nicht wirklich gegen Erdogan richtet, sondern gegen die Türkei insgesamt. Dass das so eine unterschwellige Türkenfeindlichkeit vorherrscht, die natürlich auch für die Türken in Deutschland verletzend ist.
Can Meray, ich würde Sie ganz zum Schluss fragen. Sie gehen ja im Juli nach Washington als Büroleiter dort, werden dann über die USA berichten für die dpa. Sie sind jetzt schon am Kofferparken in Istanbul. Was ist das wichtigste Stück aus dieser Stadt, was Sie mit nach Washington nehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitnehme, ist in meinem Herzen die Liebe zu den wirklich sehr warmherzigen Türken hier. Der wichtigste Gegenstand, da fragen Sie mich was. Wir haben ein schönes Bild vom Bosporus, das ich glaube ich. Im Moment sehen wir den Bosporus von unserer Wohnung aus noch. Das werde ich furchtbar vermissen. Das Bild ist kein wirklicher Ersatz, aber das wird uns zumindest in Washington daran erinnern, wie schön Istanbul sein kann.
Can Meyer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Das war das Interview in HR Info mit Can Meyer, Korrespondent der Deutschen Presseagentur in Istanbul noch und Autor des Buches Der ewige Gast, wie mein türkischer Vater versuchte, Deutscher zu werden. Das Buch ist gerade im Blessing Verlag erschienen. Diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.